Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Dazu begrüßt Sie heute Silke Hane. Schönen guten Tag. Die Autobauer PSA, Peugeot, Citroën und Fiat Chrysler sind für sich genommen schon große Konglomerate. Nun werden sie wohl fusionieren. Die Anteilseignerinnen und Eigner von PSA haben schon mal zugestimmt und dadurch entsteht ein noch viel größerer Konzern mit dann 14 Marken, darunter Opel. Gleich eins unserer Themen in dieser Sendung. Außerdem ein Blick voraus auf Chinas Wirtschaft in diesem Jahr und ein Blick zurück auf die Entwicklung unserer Innenstädte. Was lässt sich in Zeiten leergefegter Konsummeilen daraus für die Zukunft lernen? Als erstes schauen wir aber auf die Entwicklung an der Börse und die beobachtet für uns heute Jan Plate. Herr Plate, wie läuft er denn der erste Handelstag 2021?
Dann läuft es erstmal weiter gut. Mit dem neuen Jahr kommt ja dann auch immer frisches Geld an die Börse und mit der Hoffnung auf Corona-Impfstoffe geht es weiter aufwärts. Der DAX hat schon ein neues Rekordhoch erreicht bei 13.907 Punkten. Jetzt im Moment steigt der DAX um etwas mehr als 1% auf 13.893 Punkte. Damit auch zum Börsengespräch gleich mit Askar Neredi von der DZ Privatbank. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen, was denn für dieses Jahr so zu erwarten ist. Zunächst mal, es sieht ja so aus, als ob der Lockdown wohl bis Ende Januar in Deutschland verlängert wird. Und deswegen wollte ich von Askar Neredi zunächst mal wissen, wie sehr belastet das die Wirtschaft und die Stimmung am Aktienmarkt?
Ja, die Wirtschaft wird natürlich belastet. Realwirtschaft leidet, das ist völlig klar. Wir haben für die nächsten Wochen, vielleicht sogar für die nächsten Monate immer noch mit Einschränkungen zu rechnen. Wir als DZ Privatbank haben ein Wirtschaftswachstum für Deutschland von 5% für dieses Jahr angenommen. Das liegt über dem Durchschnitt der anderen Häuser. Heißt aber, dass auch wir da natürlich letztlich wahrscheinlich kleine Abstriche vornehmen müssen, weil je länger das dauert, desto geringer wird der Wirtschaftsaufschwung 2021 ausfallen können. Und das wird sich auch nicht so schnell wieder einholen lassen, wenn es nun tatsächlich sehr viel länger dauern sollte. Es ist allerdings dann am Ende immer noch so, dass die Wirtschaft sich dann halt eben später erholen wird. So gesehen einfach eine Verschiebung.
Um da noch ein bisschen auf die Banken zu schauen, wenn der Lockdown in Deutschland wohl noch verlängert wird und Unternehmen zuletzt schon gestöhnt haben, Zukunftsängste umgehen, was bedeutet das in Sachen drohende Insolvenzen und faule Kredite bei Banken? Sind Banken da gerüstet und geraten nicht ins Wanken wie in der Finanzkrise?
Ja, das ist natürlich nach wie vor eine Gefahr. Den Banken in Europa, aber auch den Banken weltweit geht es insofern nicht gut, als dass die niedrigen Zinsen als Belastungsfaktor bleiben, die Kreditrisiken aber keinesfalls durch die Corona-Pandemie abgenommen haben, sogar deutlich gestiegen sind. Das allgemeine Bankengeschäft dürfte eben doch dauerhaft langfristig unter den niedrigen Zinsen leiden und gerade natürlich jetzt mit Insolvenzen auch noch mal kurzfristig ein Störfeuer vielleicht bekommen.
Ein Indikator für die Konjunktur, das ist der Ölpreis, der ist zuletzt gestiegen. Nun berät die OPEC, die Organisation Erdöl exportierender Länder, unter anderem zusammen mit Russland, wie viel Öl gefördert werden soll. Rechnen Sie dieses Jahr mit steigenden oder fallenden Ölpreisen und wird sich die OPEC Plus unter anderem mit Russland zusammenraufen?
Also der Ölpreis hat insofern einen ganz gewaltigen Deckel, der heißt nämlich dieser große Deckel. Es gibt so viel Angebot weltweit, dass am Ende der Ölpreis nicht durch die Decke gehen wird. Auf Jahresendsicht sehen wir eigentlich einen Stand um die 55 US-Dollar beim Brent, was im Prinzip nicht deutlich höher über dem aktuellen Stand ist, was eben durch sehr, sehr viele Spieler, die ja am Ölmarkt die letzten Jahre entstanden sind, etwas zu tun hat. Und deswegen glaube ich, ist allzu viel Optimismus für den Ölpreis nicht angebracht.
Was für die Verbraucher gut wäre, was aus Verbrauchersicht positiv ist. Damit noch zu einem Phänomen und einer Kursentwicklung, die viele mit sehr großen Augen beobachten. Das ist die Kryptowährung Bitcoin. Die rennt von einem Rekordhoch zum nächsten. Bitcoin hat innerhalb kurzer Zeit nach der 20.000-Dollar-Marke auch die 30.000-Dollar-Marke geknackt. Trauen Sie diesem Braten? Können Sie das nachvollziehen?
Die Aufwärtsbewegung beim Bitcoin hat schon etwas sehr Erratisches. Das ging jetzt als technischer Ausbruch, um es mal so zu nennen, über 20.000 US-Dollar sehr, sehr schnell. Ich habe keine persönliche Einschätzung, wie weit das tragen kann. Aber wir sehen, wenn wir gleichzeitig das Gold uns angucken oder auch Aktienmärkte oder andere Immobilien beispielsweise uns angucken, dass die Nachfrage auch gerade durch die Pandemie und die Geldversorgung durch die Notenbanken die letzten Monate noch mal deutlich angefacht worden ist. Beim Bitcoin schlägt sich es ganz besonders nieder. Da würde ich allerdings auch von einem Hype sprechen, denn es gibt natürlich hier auch gar keine Zinsen zu verdienen. Gegenüber Aktien hatte Bitcoin ja doch als Investition einen klaren Nachteil, weil es eben kein produktives Kapital ist, sondern erstmal eine Spekulation in ein virtuelles Geld.
Die Einschätzungen von Askan Iredi von der DZ-Bank, Jan Plate. Zuletzt haben Sie mit Herrn Iredi über den Bitcoin gesprochen. Wo steht er denn heute?
Da sind wir wieder sehr starke Kursschwankungen zu sehen. Nachdem der Bitcoin einen Rekordhoch von rund $34.000 erreicht hatte, ist er heute dann erstmal um rund $6.000 nach unten gegangen, auf etwa $28.000. Jetzt legt er wieder ein bisschen zu. Der Bitcoin pendelt so um die Marke von $30.000. Und in dem Zug auch auf den Goldpreis geschaut. Der kann auch sehr deutlich zulegen. Der Goldpreis notiert bei rund $1.934.
Schauen wir auch noch auf den Ölpreis. Wo steht der vor dem Beschluss der OPEC Plus, der für heute erwartet wird?
Da geht es auch ein gutes Stück nach oben. Öl wird erstmal teurer. Der Preis für die Nordseesorte Brent steigt um rund 1,5% auf gut $52.
Und dann gucken wir noch auf deutsche Staatsanleihen und den Euro.
Der Euro kann auch ein bisschen zulegen und bleibt stark. Der Euro bewegt sich bei $1.2288 und auch obwohl der DAX stark ist, sind die deutschen Staatsanleihen weiter gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei -0.60%.
Heute, wie gesagt, der erste Handelstag für Aktien. Welche Einzelaktien fallen besonders auf?
Ja, da ist natürlich auch nochmal wieder der Blick auf BioNTech. Die EU-Kommission spricht ja mit dem Mainzer Unternehmen BioNTech und dem US-Partner Pfizer über den Kauf von noch mehr Corona-Impfstoff. Dennoch an der Börse geben Aktien von BioNTech im Frankfurter Handel heute rund 4% nach. Naja, vielleicht auch, weil sie im letzten Jahr schon ziemlich gut gelaufen sind, diese Papiere. Andererseits ist schon zu beobachten, dass einige Aktien, die letztes Jahr schon gut gelaufen sind, auch erstmal noch weiter gekauft werden. Da sind zum Beispiel der Münchner Chiphersteller Infineon aus dem DAX oder der DAX-Aufsteiger und Essenslieferant Delivery Hero oder auch die Internet-Shop-Apotheke. Diese Aktien jeweils werden weiter deutlich gekauft und die Papiere verteuern sich heute durchschnittlich um rund 5%.
Dankeschön, Jan Plate mit den Börseninformationen. In der Automobilindustrie entsteht gerade ein neuer Großkonzern. PSA, Peugeot Citroën und Fiat Chrysler fusionieren zur Nummer 4 der Branche weltweit. Damit gehören künftig Marken wie Opel, Peugeot, Alfa Romeo und Jeep zu ein und demselben Konzern. Heute hat eine außerordentliche Online-Hauptversammlung der PSA-Aktionärinnen und Aktionäre zugestimmt. Christiane Kess dazu aus Paris.
Es waren vielversprechende Worte, die Carlos Tavares wählte, um die Aktionäre der PSA-Gruppe von der Fusion zu überzeugen. Der Konzernchef sprach von einem historischen Moment, lobte das schon Erreichte bei der Elektromobilität und CO2-Reduktion. Er nannte beide Konzerne robust und erklärte zu der Fusion hier in der englischen Übersetzung:
This is a challenge which consists in protecting
the. Die Herausforderung ist es, die Freiheit der Mobilität unserer Bürger zu schützen. Eine Mobilität, die sicher, bezahlbar und sauber ist. Der Zusammenschluss wird das Überleben unserer Unternehmen garantieren. Wir wollen mit Stellantis den Größeneffekt nutzen, bei Forschung und Entwicklung, Investitionen und technologischem Können. Tatsächlich geht es bei der Megafusion aus der PSA-Gruppe und dem italienisch-amerikanischen Hersteller Fiat Chrysler um Größe. Schon bevor der Deal am 31. Oktober 2019 bekannt gegeben wurde, sorgten die ersten Gerüchte für Aufregung, auch in den französischen Wirtschaftsmedien.
Ein nouvel ensemble. Kolossal.
Ein neuer kolossaler Zusammenschluss, so ordnete Wirtschaftsjournalist Nicolas Dose im französischen Fernsehen die Fusion ein.
Quatrième constructeur au monde, des marques que vous connaissez tous, hein, du côté français.
Der viertgrößte Autobauer der Welt, Marken, die Sie alle kennen. Auf französischer Seite zum Beispiel Citroën, Opel oder Vauxhall. Auf der Seite von Fiat Chrysler auch noch Jeep, Maserati oder Lancia.
Maserati ou Lancia.
Der Autoexperte war schon damals überzeugt davon, dass der Deal klappen wird, weil er Sinn macht.
Pour PSA, c'est quoi? C'est le grand retour sur le sol américain.
Für PSA ist es die große Rückkehr auf amerikanischen Boden, den PSA vor 30 Jahren verlassen hat. Und gleichzeitig eine Verstärkung in Lateinamerika, vor allem in Brasilien. Dort ist Fiat Chrysler sehr stark. Und für Fiat ist die Herausforderung, den europäischen Kontinent zurückzugewinnen, wo der Konzern seine Dynamik verloren hat. Auch die EU-Kommission stimmte der Fusion im Dezember zu. Die Verpflichtungen, die die Kartellwächter den Konzernen auferlegten, dürften diesen nicht allzu schwer fallen. Anfang letzten Jahres unterschrieben PSA-Vorstandsvorsitzender Tavares und Fiat-Chrysler-Chef Michael Manley vor laufender Kamera und klickenden Fotoapparaten eine bindende Vereinbarung. Und es schien, als könnte es Tavares mit der Fusion nicht schnell genug gehen.
Here we go.
Jetzt geht's los, freute sich der PSA-Mann. Und er trieb die Elefantenhochzeit auch während der Corona-Krise und trotz heftiger Einbrüche in der französischen Autoindustrie weiter voran. Angesichts enormer technischer und strategischer Herausforderungen bei der Elektromobilität oder der Digitalisierung wollen beide Seiten mit dem Zusammenschluss Kosten reduzieren. Tavares gilt als harter Sanierer. Ende 2019 betonte er zwar noch, dass keine Fabrikschließungen vorgesehen seien, aber in den französischen Gewerkschaften stellt man sich die bange Frage, welche Konsequenzen die neuen Synergien auf die Produktionsstätten in Frankreich haben werden. Allerdings glauben Gewerkschaftsmitglieder ebenso, der Zusammenschluss sei eine gute Versicherung für die Zukunft. Auch Opel-Chef Michael Loescheller gibt sich gegenüber der Fusion optimistisch. Den Stammsitz Rüsselsheim sieht er in dem neu entstehenden Konzern als gut aufgestellt. Opel bleibe die einzige deutsche Marke im Konzern. Man habe viele Entwicklungsprojekte bekommen und fertige auch für andere Konzernmarken, sagte Loescheller im vergangenen Oktober der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Der Bericht von Christiane Kess aus Paris war das. Die Aktionärinnen und Aktionäre von PSA haben der Fusion mit Fiat Chrysler zugestimmt. Unterdessen kommt aus dem Silicon Valley die Meldung, dass Konkurrent Tesla 2020 fast 500.000 Autos verkauft hat. Marco Schuler ordnet diese Zahl ein.
Das eigentlich Bemerkenswerte an dem nur knapp verpassten Produktionsziel von 500.000 Fahrzeugen ist der kometenhafte Aufstieg der Tesla-Aktie im vergangenen Jahr. Der Börsenwert des Unternehmens ist um mehr als 700% gestiegen und liegt jetzt umgerechnet bei 550 Milliarden Euro. Zum Vergleich, BMW kommt auf einen Wert von 47 Milliarden Euro, Volkswagen auf 82 Milliarden. Und nimmt man die jährlichen Verkaufszahlen und stellt sie denen von Tesla gegenüber, dann sind die Unterschiede ebenso bemerkenswert. Volkswagen hat im vergangenen Jahr schätzungsweise rund 10 Millionen Autos produziert. Bei BMW waren es wohl über 2 Millionen. Und diese Daten zeigen, welch große Hoffnungen die Anleger in das kalifornische Unternehmen und seine Elektroautos setzen. In diesem Jahr dürfte Tesla die 500.000-Marke vermutlich knacken, denn ab Juni soll das Werk im brandenburgischen Grünheide mit der Autoproduktion starten.
Markus Schuler berichtete aus dem Silicon Valley. Die Corona-Pandemie hat die Kraft von Prognosen ordentlich in ihre Schranken gewiesen, aber so weit kann man sich mit dem Blick auf die globale Wirtschaft wohl aus dem Fenster lehnen. Chinas Wirtschaft wird 2021 deutlich kräftiger wachsen als die der westlichen Industrienationen. Daran ändert auch der leicht gesunkene sogenannte China-Einkaufsmanager-Index nicht, der heute früh veröffentlicht wurde. Unterm Strich hat das Ursprungsland der weltweiten Covid-19-Pandemie wirtschaftlich von der Corona-Krise profitiert. Steffen Wurzel.
Der Ausblick auf Chinas Wirtschaft im neuen Jahr kommt nicht aus ohne einen Rückblick. Trotz Corona-Krise ist die chinesische Wirtschaft 2020 gewachsen, als eine der wenigen Volkswirtschaften der Welt überhaupt, um etwa 2% im Vergleich zum Vorkrisenjahr. Im Euroraum und in den USA ist die Wirtschaft 2020 hingegen eingebrochen. Chinas zumindest kleines Wirtschaftswachstum 2020 sorgt für großes Selbstbewusstsein im neuen Jahr. Das gilt für Wirtschaft, Gesellschaft und die Politik. Die Corona-Krise habe bewiesen, dass Chinas kommunistischer Einparteienstaat den westlichen Demokratien überlegen sei, so lautet die Erzählung der staatlichen Propaganda seit Monaten. In seiner Fernsehneujahrsansprache vergangene Woche betonte Staats- und Parteichef Xi Jinping ausdrücklich die wichtige Rolle der KP für China.
2021.
Wir begehen 2021 den 100. Geburtstag der Kommunistischen Partei Chinas. Ihre nun bereits 100-jährige Reise schreitet mit großem Schwung voran. Das ursprünglich gesteckte hohe Ziel der Partei bleibt nach 100 Jahren noch fester im Blick. Der Trend, dass die kommunistische Führung ihren Einfluss auf die chinesische Gesellschaft noch weiter ausbaut, gilt ausdrücklich auch für die Wirtschaft im neuen Jahr. Trotzdem gebe es in der Volksrepublik weiterhin gute Chancen für deutsche Unternehmen, sagt Bernhard Weber, Vertreter des Landes Baden-Württemberg im ostchinesischen Nanjing.
Ich sehe schon die Verhärtung im Staatssystem, ja, die ideologische Verhärtung ist sicher da. Ich sehe auch, dass die wirtschaftlichen Konditionen nicht so einfach sind, wie man es immer liest, ja. Aber es ist nach wie vor eine Möglichkeit, da eben Dinge zu machen, die man woanders nicht machen kann.
Chinas wirtschaftliche Grundprobleme aber bleiben. Zum Beispiel die große Schuldenlast, die durch die Corona-Konjunkturpakete noch zusätzlich gestiegen ist. Und der Zoll- und Handelskrieg mit den USA wird auch unter dem neuen US-Präsidenten Joe Biden zunächst weitergehen. Im März wird der chinesische Volkskongress den neuen Fünfjahresplan beschließen. Er soll das Land wirtschaftlich stabil halten. Das Schlagwort des neuen Fünfjahresplans lautet doppelter Wirtschaftskreislauf. Was hinter diesem Begriff steckt, erklärt Wang Dan, die Chefökonomin der Hang Seng Bank in Shanghai.
One circulation is domestic. So
der erste der beiden Kreisläufe bezieht sich auf die inländische Wirtschaft. Chinas Führung möchte sie stärken. Das gilt für die Produktion, also für das Angebot, und für den Konsum, also für die Nachfrage. Der zweite der Kreisläufe bezieht sich aufs Ausland, auf ausländische Märkte.
And that refers to this foreign market.
Bedeutet, Investitionen, Expertenwissen und Spezialbauteile aus dem Ausland bleiben zwar wichtig für Chinas Wirtschaft, in den Schlüsselbereichen der Wirtschaft aber will Chinas Staatsführung das Land unabhängig machen vom Rest der Welt. Das ist auch eine Reaktion auf das international wachsende Misstrauen gegenüber der kommunistischen Führung. Chinas massive Menschenrechtsverletzungen und die Missachtung internationaler Verträge, wie etwa beim Vorgehen in Hongkong, sorgen weltweit zunehmend für Ärger. Kurzfristig die meisten Sorgen bereiten deutschen Wirtschaftsleuten die weiterhin fast vollständig geschlossenen Grenzen Chinas. Geschäftsreisen, Messebesuche und auch wichtige Reparatureinsätze müssen größtenteils weiter warten. Dass Chinas Führung die Grenzen bald wieder öffnet, ist zunächst nicht absehbar.
Steffen Wurzel mit dem Blick auf Chinas Wirtschaft aus Shanghai. Der Lockdown in Deutschland wird wohl in die Verlängerung gehen, so viel verlautete schon aus den Staatskanzleien der Länder. In welcher Form, darüber beraten die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten endgültig morgen mit Angela Merkel. Vor allem auf reinen Einkaufsstraßen ist es jetzt schon still, was die Frage nach der Zukunft der Städte aufwirft. Wir senden dazu in dieser Woche eine Serie in unseren Wirtschaftssendungen und beginnen wollen wir mit dem Rückblick, mit der Frage also, wie die Städte sich zu den Konsummeilen von heute entwickelt haben. Ludger Fittgau dazu.
Die Entwicklung, dass Innenstädte hierzulande weitgehend zu reinen Einkaufszonen wurden, begann bereits in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg. Damals entstanden etwa die ersten Kaufhäuser modernen Typs. So eröffnete Theodor Althoff 1904 in Dortmund am Westen Hellweg das damals größte Warenhaus Westfalens mit 5000 Quadratmetern Verkaufsfläche und 500 Mitarbeitern. 1920 fusionierte die Theodor Althoff AG mit der Rudolf Karstadt AG. Professor Christian Kleinschmidt, Leiter des Instituts für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Marburg.
Vor dem Ersten Weltkrieg geht das los, also dass auch das Einkaufen schon ein Erlebnis wird. Und dazu tragen die großen Kaufhäuser bei, weil sie eben ja viele Funktionen miteinander vereinen. Es gibt jetzt nicht mehr nur die Spezialeinzelhandelskaufhäuser, wo man einkaufen kann, sondern man bekommt alles unter einem Dach. Und unter diesem Dach gibt es auch gewisse Erlebniswelten. Ich habe mich daran erinnert, ein Foto gesehen zu haben von Althoff, das ist der Vorläufer von Karstadt gewesen, Kaufhaus in Westfalen. Da sieht man die Teppichabteilung. Das sieht aus wie auf einem Basar in Istanbul.
Bereits in diesen ersten Kaufhäusern vor fast 120 Jahren sei das Einkaufen regelrecht inszeniert worden, betont der Wirtschaftshistoriker. Mit integrierten Restaurants und Cafés. Genau im Jahr 1920, als Althoff und Karstadt fusionierten, eröffnete der Kaufmann Friedrich Stoll in der Schäfergasse in Frankfurt am Main seine erste kleine Lederhandlung. Seit einem Vierteljahrhundert führt der promovierte Kaufmann Joachim Stoll heute das Geschäft in der vierten Generation. Längst ist der Lederwarenhändler auch im Internetgeschäft aktiv. Und Joachim Stoll macht sich als Vorsitzender des Einzelhandelsausschusses der IHK Frankfurt am Main Gedanken darüber, was man aus den letzten 100 Jahren Konsumgeschichte in den Innenstädten für die Post-Corona-Zeit lernen sollte.
Also die Stadt an sich wird sicher nicht sterben. Die ist, weiß ich nicht, 10.000 Jahre alt. Ich glaube aber, dass wir durch die Corona-Krise eine Strukturveränderung in einem Zeitraffer erhalten, wie wir uns das gar nicht vorstellen können.
Dabei knüpft man in Frankfurt am Main gerade an den Charme der mittelalterlichen Gassen an. Die vor Baubeginn umstrittene neue Altstadt zwischen Dom und Römer wird 2 Jahre nach ihrer Eröffnung sehr gut angenommen. Auch der Wirtschaftshistoriker Professor Christian Kleinschmidt von der Universität Marburg sieht die Zukunft der Innenstädte nicht bei eindimensionalen Malls oder puren Einkaufsstraßen wie der Zeil in Frankfurt am Main, sondern wieder eher durchmischt. Er beobachtet überdies die Renaissance einer Institution, die bereits vor 100 Jahren groß in Mode war. Die Markthallen im Stadtzentrum nämlich.
Die vor allen Dingen in der Zwischenkriegszeit, aber vor allen Dingen in den 50er Jahren, häufig sind die ja abgebaut worden. Wenn wir heute als Touristen nach Frankreich und Spanien fahren, dann freuen wir uns immer an diesen lebendigen, bunten Markthallen. Das sind ja regelrechte Touristenmagnete.
Liegt in der Vergangenheit die Zukunft? Ludger Fittgau war das mit einem historischen Blick auf unsere Innenstädte, Auftakt einer Serie über deren Zukunft. Nach dem Rekordjahr 2019 hat sich 2020 wieder ein Abwärtstrend bei den Genehmigungen für deutsche Rüstungsexporte abgezeichnet. In eine besonders konfliktreiche Weltregion dürfen aber weiter in größerem Umfang Waffen und andere militärische Güter geliefert werden. Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr Rüstungsexporte für mehr als 1 Milliarde Euro an Länder genehmigt, die in die Konflikte im Jemen oder in Libyen verwickelt sind. Die Rüstungsindustrie heute Schwerpunkt in unserer Wirtschaftspresseschau.
Dazu schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung: Es erhärtet sich der Verdacht, dass die Bundesregierung die eigenen Grundsätze in schöner Regelmäßigkeit verletzt. Braucht es also ein grundsätzliches Verbot von Waffenexporten? Damit schösse man übers Ziel hinaus. Waffenlieferungen innerhalb von NATO und EU nützen der eigenen Sicherheitslage. Problematisch sind die Rüstungsdeals mit autoritären Drittstaaten. Sie sind längst keine Ausnahme mehr, sondern die Regel. Hier müsste die Genehmigungspraxis den Gegebenheiten stärker Rechnung tragen. Und das ist in erster Linie ein Problem des politischen Willens. Dass Rüstung in Deutschland von privat produziert wird, ist Tradition seit mehr als 2 Weltkriegen, erinnert die Frankfurter Rundschau. Und selbst heute noch winken ministerielle Domestiken jeden Deal von Krupp, Heckler, Koch mit den meistbietenden Massenmördern freundlich durch. Aber im 21. Jahrhundert haben Waffen nichts mehr in privaten Händen verloren, erst recht nicht Waffenschmieden. Eigentlich, so die Volksstimme aus Magdeburg, dürften weder Ägypten noch Katar, weder die Arabischen Emirate noch NATO-Partner Türkei auch nur eine einzige Patrone erhalten, geschweige denn Großgerät wie Patrouillenboote der Wolgaster Peenewerft. Es zeigt das unauflösbare Dilemma deutscher Waffenexportpolitik. Hält sie sich an ihre Grundsätze, sind, wie in Wolgast, Arbeitsplätze akut in Gefahr. Und verhängen Deutschland und der Westen ein Embargo gegen die Türkei, kauft Erdogan, wie im Falle eines Raketenabwehrsystems, kurzerhand in Russland ein. Zum Schluss ein Blick ins Handelsblatt. Mit SAP stelle Deutschland erstmals nur noch ein Unternehmen unter den 100 nach Börsenwert wertvollsten Konzernen der Welt, heißt es hier. Das ist angesichts der wirtschaftlichen Bedeutung der größten europäischen Volkswirtschaft ein Armutszeugnis. Börsenwert ist zwar nicht wie Umsatz und Gewinn eine wirkliche Größe, sondern wird spekulativ durch Anleger getrieben. Auch können sich Aktienkurse und Börsenwerte in einem Crash schnell in Luft auflösen. Doch das sind Extremsituationen, die nie von Dauer sind. Ein hoher Börsenwert ist die Voraussetzung für Träume, Erfindungen und Existenzen.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Hier im Deutschlandfunk geht es weiter mit den Nachrichten und dem Anschluss Deutschland heute. Darin geht es um die für Thüringen diskutierte Ausgangssperre, wonach sich Menschen nur im 15-Kilometer-Radius um ihren Wohnsitz bewegen dürften. Dazu also gleich mehr von unserem Korrespondenten aus dem Bundesland. Danke Ihnen fürs Zuhören bis hierher, sagt Silke Hahn. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.